Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Halloho.
In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Redaktion in diesen Podcasts einem bestimmten Thema. Dieses Mal Ruhestandsplanung. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer erneuten Spezialausgabe von Die Woche. Ja, wir machen im Moment sehr viele Sonderpodcasts, aber es gibt auch einfach zu viele interessante Themen daraus. Heute haben wir wieder eins für Sie im Gepäck und zwar die Ruhestandsplanung. Daher geht an dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieses Specials, die Helvetia. Also, warum ist die Ruhestandsplanung für Vermittler denn interessant? Nun, weil in den kommenden Jahren Millionen von Babyboomern in Rente gehen werden. Es wäre für diese Leute also eine gute Idee, sich mal mit dem eigenen Ruhestand näher zu befassen. Aber viele tun das nicht. Und nicht zuletzt, weil sie keinen Berater haben, der sie dabei begleitet. Probleme gäbe es dabei nämlich genug. Inflation, Steuern, Entnahmephase, Vererben, alles wichtige Themen. Guntram Overbeck leitet das Produktmanagement der Helvetia Leben und kennt sich mit der Materie bestens aus. Weshalb der geschätzte Kollege Andreas Scholler-Harms sich mit ihm unterhalten hat für diesen Sonderpodcast. Und genau das hören Sie jetzt. Jetzt geht's los.
Im Gespräch. Guntram, du hast uns ein Thema mitgebracht, beziehungsweise wir wollen heute ein Thema abdecken. Da arbeiten wir mit Millionenzahlen, ne? Babyboomer.
Definitiv. Babyboomer ist ja das spannendste Thema zurzeit. Warum? Weil sehr, sehr viele schon in Rente gegangen sind, aber auch noch sehr viele in Rente gehen werden. Wir haben ja zurzeit 21 Millionen Rentner. Und das wird noch mehr werden die nächste Zeit.
Habe ich auch befürchtet. Hast du da ein paar Zahlen, wie viel noch dazukommen?
Ja, man schätzt, dass es dann irgendwann circa 25 bis 30 Millionen Rentner sein werden. Mhm. Und das ist natürlich eine gigantische Zahl, die da auf uns zukommt. Vor allem auch für die gesetzliche Rente, das ist klar. Aber über das Thema wollen wir nicht reden.
Nee?
Ich glaube, das kennt ja jeder, dass wir da ein gewisses Problem haben. Mhm. Ne? Aber ich habe jetzt neulich mal eine interessante Zahl gelesen. Einfach mal so aus dem Lameng erzählt. Ich meine, wir haben einen Durchschnittsverdienst von 50.000 Euro hier in Deutschland. Mhm. Und jetzt hatte ich eine Zahl gelesen. Rat mal, wie viel tatsächlich in der gesetzlichen Rente 3.000 Euro Rente bekommen. Was meinst du, Andreas?
Ja, ich glaube, meine Oma war dabei, aber
ja, die ist weg.
Ich sage jetzt mal 50.000, schieße ich mal ins Blaue.
Ja. Also es ist tatsächlich so, bei 21 Millionen Rentner würde man das auch vermuten. Ja,
ja.
Vor allem, wenn man ja auch bedenkt, 50 Millionen ist der Durchschnittsverdienst. Das heißt, 3.000 ist ja deutlich unter dem Durchschnittsverdienst in Deutschland. Aber es ist tatsächlich unter 1.000, sind circa 800 Leute, 700 Männer, 100
Frauen. Lass mir meine Antwort noch gelten.
Ich glaube, du hast dich nur latent verschätzt.
Ich war nur knapp daneben, ne?
Ja. Woran liegt? Ist ganz einfach. Du musst halt dein ganzes Leben lang tatsächlich an der BBG verdient haben, um nachher 3.000 Euro aus der gesetzlichen Rente zu bekommen.
Mhm.
Ja. Aber wie gesagt, das ist heute gar nicht das Thema. Wir wollen ja über die Babyboomer reden.
Mhm.
Aber ich fand das schon sehr schockierend. Als Einstieg ist das vielleicht mal ganz gut.
Toll. Wir beginnen immer mit einem Schock.
Genau.
Genau. Und jetzt wird's besser.
Genau.
Genau. Das machen wir dann jetzt auch. Was können wir denn für die Babyboomer... Das Wort übe ich nochmal, Babyboomer. Was können wir für die denn so tun?
Ja, als erstes müssen wir sehen, es ist eine riesen Zielgruppe, gerade für Finanzberater. Und wir sehen, dass die teilweise alleingelassen werden, weil sie gar nicht wissen, wann sie in Rente gehen können, wie sie auch vorgehen. So nehmen wir mal ein Beispiel. Die meisten denken, gut, mit 67 gehe ich in Rente. Manche dürfen ja.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Genau. Manche dürfen ja wegen der Staffel auch mit 65 in Rente gehen.
Mhm.
Aber viele denken, Mensch, ich kann ja trotzdem mit Abschlag 0,3 pro Monat auch früher in Rente gehen. Was aber viele nicht wissen ist, du musst 35 Jahre in die gesetzliche Rente eingezahlt haben, um überhaupt vorher in Rente zu gehen. Das heißt, wenn du nur 30 Jahre hast, musst du mit 67 in Rente gehen.
Ja.
Und sowas allein zu wissen, sind so Kleinigkeiten, das ist für einen Berater sehr, sehr wichtig, wenn ich an die Babyboomer rangehen möchte.
Ich staune gerade, dass die das nicht wissen, die Babyboomer. Oder haben die alle wirklich keine Berater? Sind die so dermaßen nicht abgedeckt?
Die haben sehr häufig früher Berater gehabt für die Altersvorsorge.
Ja.
Aber das Interessante ist ja, dass die Berater tatsächlich im selben Alter sind. Das heißt, wenn man in Richtung Rente geht, ist der Berater meistens selber auch in Rente.
Dann gehen die Hand in Hand in Rente.
Dann gehen sie Hand in Hand in Rente. Das heißt tatsächlich, dass viele einfach keinen Berater mehr haben, der sie eigentlich das ganze Leben lang betreut hat.
Aber ist das dann nicht so, ich habe jetzt meine Altersvorsorge geregelt, bin jetzt 67, ist jetzt, ich gehe jetzt davon auch so ein bisschen aus, und danach gebe ich einfach mein Geld aus?
Das ist genau das Ziel von ganz, ganz vielen. Ne? Die Frage ist aber, erstens, reicht das? Und machen wir auch ein ganz plastisches Beispiel. In den seltensten Fällen sind die ja gleich alt. Machen wir nur einen ganz kleinen Altersunterschied.
So Eheleute.
Ja, Eheleute, ja. Genau, Entschuldigung. Machen wir nur ein ganz kleines Beispiel. So, der eine ist jetzt schon 67, ja. Der andere ist aber vielleicht erst 64. Wann geht denn der jüngere Partner in Rente?
Ja. Ja, der darf dann noch 3 Jahre ackern.
Genau.
Während der Ältere dann schon schön faul ist.
Und jetzt stellst du dir dieses Beispiel vor, das ist ja dieses Psychologische auch, ne? Der eine gammelt die ganze Zeit im Bett, ne? Und der andere muss dann noch arbeiten gehen. Der eine hat 365 Tage Urlaub, der andere ist wirklich unterwegs. Also, ja. Was macht man dann? Und da muss man tatsächlich als Berater auch unterstützend wirken, ja. Zu sagen, welche Möglichkeiten man hat, auch als Jüngere, sei es Teilzeit nur noch zu arbeiten, sei es tatsächlich auch aufzuhören, wenn ich den Vorruhestand nicht machen kann, weil ich erst mit 67 in Rente gehen kann, kann ich ja vielleicht die Basisrente schon beziehen, die BAV, weil das geht ja schon ab 62. Mhm. Das heißt, ich habe viele Möglichkeiten, auch im privaten Bereich, das dann abzufangen. Aber ich muss es halt wissen, was möglich ist.
Um bei dem Beispiel zu bleiben, dann haben die dann sozusagen 3 Jahre, einer hat dann 365 Tage Urlaub im Jahr und der andere ist dann vielleicht schon, hat dann zumindest schon teilweise frei oder so.
Genau.
Und kann das dann abfangen.
Genau. Mhm. Ne? Dass du dann wirklich sagst, gut, ich arbeite noch 2 Tage, es gibt ja auch dieses Altersteilzeit und so weiter, dass ich wenigstens ein bisschen mit dem anderen in den Urlaub fahren kann oder auch ein bisschen Freizeit genießen kann. Ja? Mhm. Es ist halt ganz schwierig für jemanden, der sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, plötzlich schlagartig in Rente zu gehen. Das ist also psychologisch wirklich schwierig. Man kennt ja diese echten Lebensumbrüche. Ganz früher Kindergarten, dann die Schule. Das waren wirklich echte Umbrüche. Und irgendwann habe ich die Ausbildung gemacht, habe meinen Beruf erlernt und habe mein ganzes Leben lang diesen Beruf ausgeübt. Mhm. Und plötzlich ist der Beruf weg. 365 Tage Urlaub. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht, Freizeit zu haben. Ne? Ja. Und das müssen die erstmal schaffen. Viele kennen vielleicht auch den Film noch von Loriot, Papa and the Porters. Ich erinnere mich noch an diese Paletten mit Senf, die er da gekauft hat.
Ne? Der Lose geht einkaufen.
Genau. Der Lose geht. Mhm. Und genau das findet aber statt.
Okay. Du hast in einem Interview auch nochmal einen anderen Fehler erwähnt, den man in so einer Babyboomer-Beratung oder Ruhestandsplanung, da sind wir jetzt so ein bisschen, begehen kann, nämlich dass Eheleute tatsächlich das tun, was sie eigentlich tun sollten, sich als Einheit zu betrachten, aber da ist es schlecht, sagst du.
Ja, definitiv. Also man kennt ja immer diesen Spruch, das, was dir gehört, gehört mir und was dir, mir gehört
geht
dir.
Geht dich gar nicht an.
Oder so, genau. Es gibt ja verschiedene Arten davon.
Ja.
Aber das ist ja tatsächlich falsch. Man muss tatsächlich, und das ist ganz, ganz wichtig, als Ehepaar jeder für sich planen. Auch der Berater muss das machen. Das heißt, egal ob der Ehepartner noch lebt oder nicht, ich lebe halt so lang bis zum Tod und das muss mit dem Finanziellen auch funktionieren. Das heißt, der Berater muss tatsächlich jeden Mann und Frau oder wie auch immer die Beziehung ist, einzeln betrachten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch für Erben und Schenken wichtig, weil Zugewinngemeinschaft heißt ja wirklich nicht, jedem gehört alles, sondern Zugewinngemeinschaft bedeutet, mir gehört das, wo ich eingetragen bin. Und ihr gehört das, wo sie eingetragen ist. Mhm. Im Scheidungsfall und im Todesfall gibt es zwar ein bisschen Zugewinnausgleich, aber effektiv wird es separiert betrachtet. Und genauso muss es auch finanziell passieren.
Genau, lass uns nochmal zu den Finanzen dann zurückkommen. Was kann denn da schiefgehen, wenn die beiden sich als Einheit betrachten?
Ja, schiefgehen, ganz einfach. Der Hauptverdiener verstirbt zum Beispiel. Mhm. Dann ist
statistisch ist es der Mann.
Genau.
Zack, weg.
Dann sind die Renten vielleicht beendet, die auf seinen Namen gelaufen sind, sei es Basisrente, BAV. Teilweise gibt es zwar eine Hinterbliebenenabsicherung, das kann man dann ja sehen bei gesetzlicher Rente und so weiter. Aber das ist natürlich deutlich weniger. Und dann ist die Frage, reicht das eigene Einkommen überhaupt aus? Wenn man so ein ganz extremes Beispiel macht, ein Partner hat das meiste, der andere hat recht wenig, der am meisten hat, verstirbt, dann ist halt dann die Frage, ob der andere Partner tatsächlich überhaupt noch genug zum Leben hat. Und das ist ein Riesenproblem, dass man wirklich beide separiert betrachten muss.
Mhm. Gut, dann war das. Dann lass uns mal weitere Sachen. Oft läuft ja dann bei Baby One so kurz vor Peng, kurz vor dem Renteneintritt, laufen dann Lebensversicherungen aus. Die sind ja dann oft noch steuerfrei oder steuerbegünstigt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, auch Rentner haben durchaus Steuern. Da muss man auch ein bisschen drauf gucken. Was kannst du da noch erzählen? Was ist da zu beachten?
Da haben wir tatsächlich eine ganz interessante Begebenheit. Das, was du gesagt hast, die Altersvorsorge war ja früher steuerfrei, alles, was vor 2005 war.
Genau.
Also wir haben einen Riesenvorteil erstmal. Der Riesennachteil ist, dass früher immer gesagt wurde, Mensch, willst du wirklich mit 65, 67 in Rente gehen? Lass uns mal die Versicherung mit 60, 62 ablaufen, damit du das vorfinanziert bekommst.
Ich erinnere mich.
Die kriegen tatsächlich einfach vorher das Geld. Was mache ich damit? Also die gehen ja noch gar nicht in Rente. Was mache ich damit? Teilweise kriegen sie auch Erbschaften, Schenkungen. Dann ist irgendwo ein Depot fällig. Dann passiert hier noch was. Das heißt, es prasseln immer so kleinere Summen auf einen.
Ist das nicht ein Luxusproblem?
Das ist ein totales Luxusproblem. Aber ich muss als Finanzberater das natürlich systematisieren, dass wir da ein schönes Konzept bauen für die Zukunft. Für die Entnahmephase, die ja vielleicht heute noch gar nicht begonnen hat. Mhm. Und wir sprechen davon, dass man so eine Art Sammeldepot aufbauen kann. Das ist ein sogenannter lebenslanger Fondspolicentarif. Ich schieße also immer, wenn ich irgendwo was fällig habe, das dort rein. Hat einen riesen Vorteil, dass ich machen kann, was ich will. Und ich kann dieses Konstrukt schon so optimieren, dass ich für die Entnahmephase das optimiert habe, aber auch für den Vermögensübergang. Das heißt also, ich nutze eine Verwahrstelle, nenne ich das mal. Fondspolice ist ja nichts anderes als eine Verwahrstelle, die aber lebenslang läuft. Ganz wichtig, keinen Laufzeittarif, weil der endet meinetwegen mit 80. Mhm. Dann hat man ja wieder das Problem. Und ich baue aber das Ganze so schon auf, dass ich die Entnahmephase inklusive Vermögensübertragung plane.
Das heißt, ich regel schon mal, was mit mir passiert, falls ich über die Wupper gehe. Und wenn neue Beträge noch reinkommen, mit 65 kommt noch was dazu, das packe ich dann dazu, sozusagen.
Genau.
Wie so ein Sammelbecken.
Genau. Mhm. Daraufhin habe ich keine Vorabpauschale zu zahlen. Ich habe pauschal die 15% Teilfreistellung. Aber eins merkt man dann auch, wenn ich keine Vorabpauschale zahle, das ist ein Riesenvorteil. Aber man kann auch sagen, das ist ein Riesennachteil. Ich habe ja nun mal 1.000 Euro Freibetrag, den Pauschbetrag pro Person.
Ein bisschen dünn.
Der ist zwar wenig, aber den würde ich damit nicht ausschöpfen. Und da sind wir wieder in dieser Situation, dass es kein Produkt gibt, was alles erledigen kann. Ja? Also ich brauche auch ein kleines Depot, man spricht immer pro Person so von 20.000, 30.000, um überhaupt mit der Vorabpauschale dann den Pauschbetrag auszuschöpfen. Und so kombiniert man das am besten tatsächlich für die Entnahmephase, also ein bisschen in Fonds und dann das Sammeldepot daneben, um im Prinzip alle Wünsche und Ziele tatsächlich zu erreichen, dass ich meinetwegen irgendwann mal eine Rente brauche, dass ich eine Teilnahme brauche, dass ich, wenn ich ins Pflegeheim gehe, vielleicht Geld brauche oder Ähnliches.
Das heißt, ich habe dann immer noch die Wahl zwischen, ich bügel spontan meine Rente auf, um mal um die Welt zu fliegen und hole mir dann trotzdem noch eine lebenslange Rente oder wie?
Genau, also du hast gerade mit so einem Sammeldepot einfach das Ziel, es ist alles optimiert, aber du hast immer noch die Flexibilität, jederzeit dran zu kommen.
Okay, soweit so gut. Dann lass uns nochmal einen Bruch machen, mit dem ich mich, einen Themenbruch veranstalten. Ich habe mich zuletzt auch mit dem Thema Inflation für Rentner befasst. Inflation ist ja manchmal nicht mal in der Altersvorsorge das Thema. Die Guten rechnen das schon mit rein. Aber Rentner haben ja nochmal ihre ganz eigene Inflation und die dürfen wir auch nicht vergessen, richtig?
Genau. Also die meisten Finanzberater betrachten tatsächlich die Inflation in der Ansparphase sehr gut. Sodass ich also, wenn ich dann wirklich in Rente gehe, die Kaufkraft zum Rentenzeitpunkt dann auch nutze.
Genau, wird runtergerechnet, abgezinst, fertig. Ne?
Also das machen viele Finanzberater auch sehr, sehr gut. Was aber viele vergessen ist, dass man ja mit 67 in der Regel nicht stirbt. Das heißt, ich lebe wirklich noch 20, 30 Jahre lang. Also 67 bis 87 im Schnitt. Ne? In diesen 20 Jahren gibt es die Inflation aber immer noch. So.
Verrückt, ne? Die geht nicht weg, ne?
Das ist Wahnsinn. So. Ja. Und was ich da wirklich festgestellt habe, ist, dass selbst gute Finanzberater die Entnahmephase nicht unbedingt inflationieren. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. das meiste Kapital, was du einnimmst, kommt über die private Altersvorsorge, über BRV, über Basisrente, über Riester vielleicht. Jo. Dann gibt es noch Immobilieneinkünfte und Investmenteinkünfte. Das sind so die Haupteinnahmeblöcke, kann man sagen, von den Rentnern. Wenn ich aber heute in Rente gehe, machen wir wirklich mal, ich nehme eine lebenslange Rente. Ich habe Beispiel 100.000 Euro und investiere die in der dritten Schicht in eine lebenslange Rente.
Jo.
Frage ist, wie hoch ist denn die Dynamik so einer Rente? Hast du da eine Vorstellung?
Jetzt frag ich also dich Inflations- einfach mal. Was? Du fragst zurück? Also Inflationsziel der EZB ist ja 2%. Jetzt packen wir doch mal einen Sicherheitspuffer drauf. Sagen wir mal 3%.
Nee, die Frage war, die Rente, die lebenslange Rente, die du abschließt mit 100.000, du nimmst eine dynamische Rente und die Überschüsse werden ja zur Dynamik der Rente verwendet. Und wie sieht diese Dynamik der Rente 2025er Jahr aus?
Ich soll das jetzt schätzen?
Mal schätzen.
Oh, dann sag
Die Inflation 2% ist zum Beispiel.
Wollen wir wieder schocken?
Ja, gerne.
Ja, dann sage ich 1%.
Ja, liegst du sogar gar nicht so schlecht.
Oh,
also
endlich.
Wie beim ersten Mal, ne?
Ja.
Also im Augenblick liegt man tatsächlich bei 0,5-1%, je nach Gesellschaft natürlich. Mhm. Woran liegt das? Weil letztes Jahr lag das irgendwo bei 1,5. Also 2024 hatten wir eine Dynamik von kapitalgedeckten Versicherungen von ca. 1,5%. Jetzt liegen wir bei 0,5-1. Woran liegt's?
Zinsniveau?
Nee. Der Deckungsstock der Versicherung sind ungefähr gleich geblieben.
Okay.
Es liegt tatsächlich daran, dass wir ja den Rechnungszins angepasst haben von 0,25 auf 1. Das heißt, wir haben heute eine höhere garantierte Rente, aber dadurch fallen weniger Überschüsse an, deswegen weniger Dynamik. Jetzt gehen wir also davon aus, du kriegst, egal ob BAV, Riester, Basis oder dritte Schicht, 1% Dynamik. Das bedeutet, bei 2% Inflation kommt es nicht mit. Immobilieneinkünfte, wenn du hier, wir sitzen ja hier in Hamburg bist oder München, Stuttgart, sag ich mal, du kannst Miete vielleicht um 2% jedes Jahr anziehen.
Ja, hängt ja an so einem Index manchmal, genau.
Kann sein. Ne? Das wäre inflationiert. Bei den Renten allerdings nicht. Und jetzt reden wir allerdings sogar noch über die Babyboomer. Die haben ja nicht nur Kapitalabfindung, sondern die kriegen ja auch eine Rente. Das heißt, die wählen manchmal nicht das Kapital, sondern sehen, oh, eine unheimlich hohe garantierte Rente, höher als heute, weil wir hatten ja einen anderen Rechnungszins, dann nehme ich die. Wie hoch wird da die Dynamik sein?
Bei der garantierten Rente?
Nee, bei der alten Rente. Aha. Also du hast früher eine Rentenversicherung abgeschlossen und nimmst jetzt nicht die Kapitalabfindung, sondern nimmst die Rente und hattest damals einen Rechnungszins von zum Beispiel 3%. Was wird dann da die Dynamik sein? Heute bei 1% hast du 0,5-1.
Naja, wir haben Deckungsstock 4%. Oh, das ist jetzt mal eine Fangfrage, ne?
Ja, dann ist
viel tiefer, oder?
Natürlich, muss.
Ja,
ne? Geh davon aus, dass du gar keine Dynamik haben
wirst. Gar keine sogar.
Weil du erwirtschaftest im Deckungsstock jetzt sogar weniger, teilweise, als du garantiert rausgibst. Heißt also, diese Renten werden gar keine Dynamik haben. Fazit ist, diese Renten werden dann komplett mit der Inflation behaftet. Und dieses Problem erkennen viele nicht. Das nennt man dynamische Rentenlücke. Das heißt, wenn du mit 67 überhaupt keine Rentenlücke hattest, hast du plötzlich mit 77 vielleicht sogar 10-20% weniger Kaufkraft. Und das ist ein echtes Problem.
Was können wir dagegen tun?
Da sind wir tatsächlich in dem Bereich, dass wir sagen müssen, wir müssen in Investment investieren, wo du halt überhaupt einen Inflationsausgleich hast. Mhm. Und das sind zurzeit tatsächlich hauptsächlich Fonds. Also ein Aktienfonds oder Fondspolice mit Aktienfonds und daraus dann halt einen Entnahmeplan. Jetzt hast du natürlich das zweite Problem. Man merkt, also so ganz einfach ist das nicht. Jetzt hast du natürlich das zweite Problem, dass du jetzt in der Entnahmephase auf Fonds setzt. Ja, du hast 20 Jahre Zeit, aber du willst trotzdem monatlich was raushaben.
Mhm.
Dann kommen wir in die Situation, dass du den negativen Cost-Average-Effekt hast. Heißt also, bei Finanzkrisen, du willst ja monatlich was rausnehmen, nimmst du mehr Anteile raus, als du eigentlich dürftest. Und damit hast du tatsächlich in der Entnahmephase mit Finanzkrisen tatsächliches Problem. Cost-Average-Effekt in der Ansparphase ist super, in der Entnahmephase ist halt negativ. Mhm. Man nennt ihn ja auch Yield-Average-Effekt. Und da muss man halt aufpassen, dass du einen Auszahlplan so strickst, dass du aus sicheren, sag ich mal Deckungsstock oder Rentenfonds oder ähnliches, den Auszahlplan bedienst. Und da, wo keine Auszahlung machst, die lässt du weiterhin Aktien laufen. Ne? Dass du dann also so eine Art Mischdepot hast, mhm, und damit kannst du das dann zumindest abfedern. Mhm. Das geht in Formpolisen genauso wie in einem Direktanlagedepot.
Ich habe gehört, dass für Rentner die Inflation sogar über der normalen Inflation liegt.
Es gibt sogar zwei Probleme. Also erstens, die Rentner haben einen ganz anderen Warenkorb als die Berufstätigen. Genau. Die haben weniger elektrische Mittel und die elektrischen Mittel, Handy und so weiter, mhm, werden zwar immer teurer.
Mhm. Aber weniger Fahrkarten, doch, genau, zum Pendeln.
Aber sie reduzieren tatsächlich teilweise die Inflation. Ja? Deswegen haben Rentner in der Regel aber eine höhere Inflation, weil Energie wird immer teurer. Und die Rentner sitzen die ganze Zeit, nein, das ist bösartig, sind oft zu Hause, haben es gerne warm, sind, mhm, länger wach, also viel Stromverbrauch. Deswegen haben tatsächlich Rentner im Schnitt tatsächlich sogar 1% höhere Inflation. Hängt immer natürlich ab, wie gerade der Warenkorb steht. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem der Rentner, und das habe ich bis jetzt noch bei keinem Berater erlebt, dass der das beachtet hat, ist, sagen wir mal, die EZB hält die 2% und wir nehmen auch für Rentner diese 2% an.
Ja.
Und du hast jetzt bei deiner Kapitalanlage auch 2% Dynamik. Mhm. Hast du trotzdem keine Kompensation der Kaufkraft. Die Inflation 2%, ja, deine Einnahmen steigern sich mit 2%, aha, aber trotzdem hast du keine Kompensation. Und das liegt an einer ganz einfachen Situation. Dein Nettobedarf steigt mit 2%. Das heißt, wenn du einkaufen gehst, das zahlst du ja aus deinem Netto. Deine Einnahmen, die mit 2% dynamisiert werden, sind aber brutto. Das heißt, da geht dann die Steuer noch ab. Fazit ist, für deine Einnahmen brauchst du, wenn du netto 2% Inflation hast, brauchst du eigentlich ca. 2,5% brutto Wertsteigerung in deinen Einnahmen. Sei, okay, es Renten, sei es Investment oder Immobilieneinkünfte. Mhm. Ansonsten bist du wieder direkt in der dynamischen Rentenlücke.
Ja, die Zeit ist vorangeschritten. Wir haben jetzt, glaube ich, gut geschockt. Hast du noch ein optimistisches Schlusswort?
Ja. Das optimistische Schlusswort ist, es ist eine Riesenzielgruppe. Es ist eine Zielgruppe, die, mhm, unglaublich viel Spaß macht, auch beraten zu werden. Und die Helvetia Leben Akademie bietet dort ja auch tatsächlich eine Weiterbildung an. Wir nennen es halt Generationenvorsorge. Man könnte es auch Babyboomer-Vorsorge nennen. Um genau diese Themen anzusprechen, geht zurzeit 2 bis 3 Tage, je nachdem, wo wir das machen. Und das geht dann natürlich auch über Erben und Schenken, weil Erben und Schenken ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Babyboomer, nächste Generation weiterreichen, was natürlich auch mit diesem Sammeltypo sensationell möglich ist.
Das verlinken wir sehr gerne in den Shownotes, machen wir. Und am Ende bleibt festzuhalten, die Probleme sind lösbar, wie du ja auch gesagt hast. Und deswegen danke ich dir auf jeden Fall, lieber Guntram, für die Auskünfte und hoffe, dass Sie da zu Hause an den Radiogeräten nicht allzu sehr geschockt sind. Es ist alles machbar. Dann vielen Dank, lieber Guntram.
Ja, vielen Dank, Andreas, fürs Gespräch. Also man hat mir auch gemerkt, mir liegt das Thema sehr, sehr am Herzen. Mir macht auch die Konzeption unheimlich viel Spaß. Und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn wir durch diesen Podcast viele aufmerksame Zuhörer motiviert hätten, tatsächlich sich mit dem Thema zu befassen. Es ist ein super spannendes Thema und macht auch sehr, sehr viel Spaß.
Machen Sie es gut.
So, und das war es mit diesem Pfefferminzier-Sonderpodcast. Wenn Sie übrigens mehr zum Thema erfahren wollen, dann ist unser aktuelles Fokusthema Generationenberatung auf pfefferminzier.de vielleicht was für Sie. Da beleuchten wir viele der Themen, die heute im Interview angeklungen sind, nämlich ganz ausführlich. Schauen Sie doch mal rein unter www.pfefferminzier.de/Generationenberatung und den Link finden Sie natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Machen Sie es gut und bleiben Sie optimistisch.